ARD.
Was unser großer Vorteil ist, die Mandeln und Walnüsse, die aus Kalifornien kommen, kommen frühestens im März bei uns an.
Dass Kula gerade den ganzen Tag in sein Müsli schüttet.
Ist eigentlich trockener Kram.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Maja.
Kuhlage.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass wirklich alle einen Adventskalender rausbringen, nur die Bauern nicht?
Wir sollten einen rausbringen, Kuhlage.
Ja, also die Landwirte, ich meine, es gibt einen Sockenkalender, es gibt einen Schrauben- und Dübelkalender für Heimwerker, es gibt einen Bierbauch-Workout-Kalender.
Bierbauch-Workout-Kalender?
Ja.
Oh Gott, das ist bestimmt deine Werbung.
Ich
weiß
nicht, warum ich den gegoogelt habe. Es gibt sogar einen Katzenspielzeugkalender, aber es gibt keinen Landwirtschafts-Adventskalender. Warum nicht?
Wie stellst du den denn vor? Wie sollte der denn sein?
24 Türchen und hinter jedem Türchen ist ein Teilchen und dann am Ende hat man einen Traktor.
Ah, ich wette, das gibt's.
Meinst du?
Und wenn ich sowas finde, dann verlose ich das an unsere Hektis.
Sehr gut. Also, gute Ideen hier bei 63 Hektar, eurem Landwirtschaftspodcast Nummer 1 der Herzen in der ARD Audiothek, weil wir Landwirtschaft lieben und interessant finden und weil wir Landwirtschaft und Verbraucher wieder ins Gespräch bringen wollen. Denn nur wenn man miteinander spricht, dann versteht man einander. Ich bin Andreas Kuhler, ich bin Stadtkind, ich verstehe von all dem noch nicht ganz so viel wie mein Gegenüber Maja Mokwitz.
Ja, danke für die Vorstellung. Genau, ich bin Maja Mokwitz, habe selbst Landwirtschaft studiert und wollte schon immer Landwirtin werden und darf das auch sein. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Hannover.
Wobei, um nochmal auf das Thema Adventskalender zu kommen, bestimmt habt ihr 24 Türchen bei euch zu Hause, also in eurem Betrieb.
Kannst
ja jeden Tag mal Tür aufmachen, gucken, was dahinter ist.
Ja, und du würdest einige Maschinen finden und die sind mittlerweile auch gut abgesperrt, weil bei uns wurde schon dieses Jahr das ein oder andere Mal eingebrochen.
Wirklich?
Mhm. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Würde ich an dieser Stelle mir gerne mal wünschen, dass wir darüber sprechen, ohne dass wir jammern, aber es wird schon sehr oft geklaut. Ob es jetzt der Diesel ist, der uns irgendwie abgepumpt wird oder eine ganze Maschine, die irgendwie tagsüber weggefahren wird. Also da ist auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben einiges los. Deswegen sichern wir uns gerade im großen Stil ab mit Kameras und Warnschildern und sowas.
Also ich finde, das ist ein super Thema. So.
Aber nicht so weihnachtlich. Wir wollen heute weihnachtlich sein.
Es geht um Mandeln. Mandeln aus Deutschland. Und wenn ihr denkt, Mandeln aus Deutschland, das klingt so ein bisschen wie Bananen aus Finnland oder Bier aus Saudi-Arabien.
Hier sind ein paar Neuigkeiten für euch.
Ja, Mandeln können tatsächlich aus Deutschland kommen.
Wer hätte das gedacht? Und sie haben sogar mit Landwirtschaft zu tun, ne?
Und wir haben sogar einen gefunden, der das macht und der wird auch später mit uns sprechen.
Aber jetzt mal eine kleine Rubrik, ne?
Wie immer starten wir mit unserer Lieblingsrubrik und dieses Mal habe ich wieder eine Zahl mitgebracht.
Majas Landzahl.
80.
80 Hektar. Falsch?
Okay. Das ist falsch.
Gib mir mal die Maßeinheit, bitte.
Prozent.
80% aller Landwirte oder Landwirtinnen haben schon mal darüber nachgedacht, unseren Podcast einzuschalten, aber wissen nicht, wo wir in der ARD Audiothek zu finden sind. Einfach mal googeln, 63 Hektar.
Und wie schön, dass ihr jetzt schon hier seid und bis hierhin zugehört habt.
Das macht alles keinen Sinn, ne?
Nee, das macht nicht so viel Sinn.
Ich habe keine Ahnung, das könnte alles sein. 80.
Ja, das ist schwieriger, eine Zahl zu beschreiben.
Ist 80 Hektar mittlerweile der durchschnittliche Betrieb, die durchschnittliche Betriebsgröße?
Nein, 68 ist das, was ich zuletzt gehört habe, ist so die durchschnittliche Betriebsgröße in Deutschland. Wir haben uns ja vor 2 Jahren schon gegründet mit unserem Namen 63 Hektar, deswegen haben wir noch die Zahl von vor 2 Jahren.
80 Hektar. Ich weiß es nicht.
Okay, also wir wollen ja heute über Mandeln sprechen. Ich habe mal geschaut, aus welchem Land die Mandeln kommen, wenn wir hier im Supermarkt Mandeln einkaufen gehen. Und es sind 80% aller Mandeln kommen aus Kalifornien.
Oh, dem Sunshine State.
Richtig. Und der Rest aus Spanien, Italien, Australien und der Türkei. Man könnte eigentlich sagen, dass alle Mandeln, die wir kaufen, aus dem Ausland kommen. Dabei gibt es jetzt schon, zumindest unser Gast baut Mandeln in Deutschland an. Also es ist möglich.
Krass, 80%, das ist eine Menge. Aber das ist auch eine Menge Potenzial, würde ich mal sagen. Ne? Wie die Anbaubedingungen dort sind, darüber reden wir auch. Kleiner Spoiler, nicht so gut, habe ich gehört.
In Kalifornien meinst
Kalifornien,
du jetzt?
Kalifornien, in Deutschland besser. Man denkt das ja gar nicht. Ne? Man denkt ja immer so, da wo die Sonne den ganzen Tag scheint und so, wo es schön ist, da kann man wunderbar Mandeln anbauen.
Ja.
Stellt sich raus.
Dass die auch 15.000 Liter Wasser brauchen für ein Kilogramm
Wahnsinn,
Nüsse.
Ne? Mhm. 15.000 Liter. Und dann beschwert sich der Mensch immer darüber, dass für Fleisch so viel Wasser verbraucht wird. Aber so eine Handvoll Mandeln, da gehen schon mehrere Badewannen drauf.
Irre. Stimmt, aber auch da wurde die Bewässerung angepasst und es gibt jetzt auch da Tröpfchenbewässerungen und auch gewisse Rechte, die die Landwirte haben, um das Wasser überhaupt zu nutzen. Also da wird sich drum gekümmert in Kalifornien.
Und das Schöne ist, ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, der Mandelanbau in Deutschland ist wesentlich wasserschonender. Das ist die gute Nachricht dieses Podcasts heute. Wenn ihr noch mehr gute Nachrichten für euren Tag wollt, dann empfehlen wir euch an dieser Stelle auch nochmal einen anderen Podcast. Da sind wir ja nicht so. Die Cosmo Daily Good News. Der Podcast legt den Fokus auf die richtig guten Nachrichten, denn die Welt ist besser, als die meisten Menschen denken. Hört mal rein, gibt's natürlich auch hier in der ARD Audiothek.
Und ich bin wirklich ein großer Fan von Mandeln und Nüssen, wirklich.
Und das sage ich jetzt nicht nur, um mich bei unserem neuen Gast einzuschleimen. Ich esse wirklich auch jeden Tag Mandeln. Mandeln tue ich mir in meinen Quark, in meinen Joghurt oder in meinen Proteinkrams rein. Mhm. Weil Mandeln sind sehr eiweißreich und haben sehr gute Fette. Mhm. Und
du bist auch ein guter Fetter.
Das ist wirklich unfassbar. Können wir einmal ernst bleiben. Also Mandeln esse ich tatsächlich. Mit frischen Walnüssen habe ich sogar schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich irgendwann mal das große Jucken und Kratzen im Hals bekommen habe an Weihnachten. Stand sogar irgendwann der Notarzt bei uns vor der Tür. Aber ich habe dann gelernt, wenn man sie heiß macht, also backt, kocht, röstet, so, dann ist das nicht so. Aber gefährliches Halbwissen, vielleicht lerne ich da auch gleich heute noch was dazu. Aber Mandeln liebe ich. Ich liebe auch Pekannüsse.
Ah, okay.
Mandeln sind ja auch keine Nüsse.
Wir müssen ja, wir können nicht anders. Wir haben das Mikrofon für unseren Gast eigentlich noch nicht aufgemacht, aber er lässt uns keine Chance.
Ja.
Er will hier unbedingt rein und das soll er auch. Denn er ist derjenige, der in Rheinhessen, da wo eigentlich der Riesling herkommt, da baut der Mann Mandeln an. Ja, ihr habt richtig gehört. In Deutschland, in Rheinhessen, Mandeln. Sein Name Peter Schwalbach. Moin, Peter.
Moin, Peter.
Moin.
Mandeln sind keine Nüsse. Warum nicht?
Weil Mandeln gehören eigentlich zum Steinobst, sind ganz eng verwandt mit Zwetschge, Aprikose, Pfirsich. Mhm. Prunus persica ist der Pfirsich, Prunus dulcis ist die Mandel, also ganz, ganz eng verwandt.
Also wir essen im Prinzip nicht das, was draußen normalerweise lecker ist, sondern in diesem Fall essen wir das, was drin ist.
Genau, wir essen bei den Mandeln essen wir den Kern. Das andere bei der Mandel oder bei der Aprikose zum Beispiel, da essen wir die Scheinfrucht oder die Plazenta.
Ja.
Letztendlich. Und bei der Mandel geht die kaputt zur Ernte, platzt, reißt auf und dann ist das Zeichen, dass der Mandelkern gut und reif ist.
Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, überhaupt Mandeln und Walnüsse anzubauen?
Das würde mich auch mal interessieren.
Und was baust du sonst noch so an?
Also wir haben uns über die Jahre spezialisiert von den Früchten her und bauen eigentlich nur Sauerkirschen und Zwetschgen an. Machen wir hauptsächlich eigentlich nur für die Industrie, für Konserve, für Saft, für Farbstoffe oder auch für Schnaps zum Beispiel.
So, und wie kam es jetzt zu den Mandeln?
Wie kam ich zu den Mandeln? Wir haben mit den Jahren haben wir festgestellt, Klimawandel, dass die Zwetschge braucht vor der Ernte zum Beispiel, damit sie diese Scheinfrucht richtig ausbildet, noch Regen, Niederschlag, also August. Und dort ist es bei uns im Rheinhessen oftmals wüstenartig trocken. Das war ein Problem. Das andere Problem, dass die Verzehr, die Konsumgewohnheiten ändern sich dramatisch im Moment. Also wir können das ganze Jahr frisches Obst kaufen im Supermarkt oder auf dem Markt. Nicht nur im Supermarkt, auch auf dem Markt. Und die Vorratshaltung, die früher gemacht wurde mit Einweg, mit Einkochen, die ist nicht mehr, das ist heute, junge Leute machen das nicht. Also selbst wir zu Hause, wir kaufen keine Obstkonserven.
Nee, und wir kochen auch selbst nicht ein. Ich weiß, bei meiner Oma war es bis zur Decke, waren die Regale voll mit Zwetschgen, da stand immer das Jahr dran, da wurde es aufgemacht, Apfelmus, Kirbis, Birnen, alles sehr voll.
Mhm. Und das ist die letzten 10 Jahre, will ich sagen, dramatisch zurückgegangen, der Verbrauch. Und das gab noch mal mit Corona so einen Hype mit Vorratshaltung. Und danach ist es richtig eingebrochen. Und so habe ich 2017, 18 angefangen, zu recherchieren, wie kann ich meinen Betrieb, ich habe selbst 3 Kinder, eine hat auch Landwirtschaft studiert, ist Master in Landwirtschaft, hier in Göttingen hat er das studiert. Und wie könnte ich für meine Kinder den Betrieb auch irgendwie zukunftsfest machen?
Weil du weißt, du wirst in Zukunft nicht mehr so viel Obst verkaufen können.
Genau. Okay. Das wird so in dieser Art und Weise keiner mehr wollen. Und diese Kulturen wie Sauerkirschen oder Zwetschgen, die müssen ein Mindestmaß haben. Sauerkirsche muss zum Beispiel 21 mm haben, sonst fallen sie beim Entsteinen durch die Pfannen. Also der Stößel drückt die ganze Kirsche dann dadurch und dann kriege ich Matsch im Glas. Also das geht nicht. Und es gibt immer wieder Jahre, wenn wir keine Niederschläge dann vor der Ernte direkt haben, dann scheitern wir genau an 1 oder 2 Millimetern und das macht viel, viel Geld aus. Und deshalb habe ich mich auf die Suche gegeben, auf die Recherche gemacht und bin zuerst bei der Walnuss hängen geblieben. Walnuss ist bei uns in Rheinhessen durchaus üblich. Es ist ein Baum, der überall in der Gegend rumsteht. Es gibt nur keine Plantagen und es gibt in Deutschland, habe ich dann auch auf meiner Suche gefunden, keine Marke. Es gibt keine Marke in Deutschland, die garantiert deutsche Nüsse verkauft. Also es gibt wohl Firmen, die viele Nüsse verkaufen, die auch bekannt sind, aber das sind eben keine Nüsse aus Deutschland drin, sondern aus Kalifornien, aus Türkei, aus aller Herren Länder. Und da dachte ich, ach, das ist doch sicherlich, das müssen wir mal irgendwie angehen.
Und mit wie vielen Bäumen fängt man dann an? Wenn du sagst, das probiere ich mal aus?
Naja, manche, also wir haben einen Betrieb, der ist 200 Hektar groß. Bei uns stehen ca. 150.000 Bäume. Da fängt man nicht mit 200 an. Also im ersten Jahr habe ich 2.500 Walnüsse gepflanzt, 2018. Mittlerweile stehen bei uns 20.000 Walnussbäume. Und bei den Mandeln habe ich etwas später angefangen. Und dort stehen jetzt 30.000 Mandelbäume.
Krass. Und ganz kurz, bevor wir auf die Mandeln kommen, Walnüsse. Also ich kenne ja Walnussbäume aus dem Garten und da fallen die irgendwann runter. Vielleicht kann man sie auch schütteln oder so. Wie werden die bei euch geerntet, mal ganz kurz?
Also meine Mitarbeiter wissen gar nicht, dass man Obst auch mit der Hand ernten kann. Wir ernten schon immer alles mit Maschinen.
Okay.
Wir haben Maschinen, die fahren an der Reihe entlang, packen den Baum, schütteln kurz und schaffen 2 bis 3 Bäume in der Minute. Das macht nur und dann ist der Baum leer.
Und dann fallen die auf den Boden? Und dann
nein, die werden aufgefangen. Das ist eben der Unterschied, den wir jetzt auch machen wollen zu Kalifornien oder Spanien. Dort ist im Herbst der Boden trocken und man kann die Nüsse wunderbar auch mal 8 Tage liegen lassen. Mhm. Wenn man die, wie dieses Jahr, wo es jeden Tag geregnet hat, 8 Tage liegen lässt, hat man die total verkeimt und verpilzt. Mhm. Und also wir fangen die direkt auf, dann werden die gewaschen, geschält, von der grünen Schale entfernt. Das ist auch wieder die Plazenta, die da weg muss. Und dann kommen sie in die Trocknung. Und das ist das Allerentscheidende, dass sie möglichst schnell schonend getrocknet werden. Schonend heißt nicht wärmer wie 35 Grad, weil sonst diese guten Fette, die ungesättigten Fette, die werden sonst ranzig und schlecht.
Und welche Umgebung brauchen so die Bäume, die ihr habt? Also welches Klima, welchen Boden, wie viel Wasser?
Naja gut, also Wasser, bei uns in Rheinhessen, der Vorteil ist das, dass wir die Niederschläge an für sich ganz gut verteilt haben. Wir haben auch im Winter viele Niederschläge. Wir haben 500 Liter Regen im Jahr im Schnitt in Rheinhessen. Es gibt aber auch Jahre mit 400. Das ist für die Nuss insofern nicht so schlimm, als dass die Nuss als Baum viel Wasser braucht nach der Blüte. Also für den Austrieb nach der Blüte und für die Zellteilung, wo der Kern gebildet wird. Andere Früchte brauchen nachher im Sommer viel Wasser, um eben die Frucht außen zu bilden. Und da braucht die Nuss als solches nicht mehr viel Wasser. Sie muss den Kern nur noch austrocknen letztendlich. Die Schale, also diese harte Schale, die wir so kennen, bilden. Und dazu braucht sie kein Wasser.
Ja, aber du brauchst Bienen.
Nein, um Gottes Willen.
Nee, also weil ich dachte, die Bäume, die müssen ja auch, die Blüten müssen ja bestäubt werden und so.
Also, es gibt in Deutschland ja schon lange Mandeln. In der Pfalz gibt es Mandelblütenfeste, Gimmeldingen, ganz bekannt. Da geht es aber immer nur um den ersten Wein zu trinken. Es geht um die Blüte der Mandeln.
Wie immer. Es muss immer einen Anlass geben, um einen zu trinken. Ne?
So, es gibt mittlerweile, und das habe ich auf meinen Recherchen dann eben gefunden, aus Spanien und Frankreich Sorten, Mandelsorten, die viel später blühen und die vor allen Dingen selbst fruchtbar sind. Hm. Mandel ist eine zwittrige Blüte, das heißt, die Blüte hält innen drin die Narbe von der Blüte, das ist die Frau, und außenrum die Pollenbeutel, das sind die Männer. Und die Männer, die kann sich selbst befruchten dann, wenn die Narbe und der Pollen zur gleichen Zeit reif ist. Bei Äpfeln zum Beispiel ist es ganz, oder bei vielen Obstarten ist es so, dass entweder die Pollen, die Männer reif sind und die Narbe noch nicht feucht breit ist, oder umgekehrt, dass die Narbe reif ist und die Pollen noch nicht reif sind. Und deshalb können die sich nicht selbst befruchten und deshalb brauche ich Bienen, die dann von Blüte zu Blüte fliegen. Die sind zwar blütentreu in der Obstart, aber nicht in den Sorten. Mm. Und deshalb muss ich das mischen. Und bei uns, die sind selbst fruchtbar, da langt allein der Wind oder es langt ein Hauch von Wind, um die Blüte zu befruchten. Und Bienen, also im Obst hat man Bienen eigentlich gar nicht gerne. Bienen sind eigentlich wie Nutztiere, werden gehalten, von Imkern auch. Vor Jahren gab es mal dieses Bienensterben. Das war aber nur ein Synonym, weil man eben den dicken Willi als Biene kannte.
Oder die dicke Biene Maya.
Oder die Maya. Und die als nettes Insekt für das Insektensterben dahingestellt hat. Aber also jeder Imker, der das professionell oder gut macht, der sagt, es gibt kein Bienensterben, weil die kümmern sich um ihre Völker. Aber Bienen, weil sie eben von Blüte zu Blüte, von Baum zu Baum springen oder fliegen, übertragen Krankheiten.
Ah, okay.
Und vor allen Dingen Pilzkrankheiten, Monilia oder Stecklenberger Viren. Das ist noch viel schlimmer.
Wenn man sich mit dem Mandelanbau in Kalifornien beispielsweise beschäftigt, dann sieht man immer, wie da wahnsinnig viele Bienenvölker hingefahren werden. Ich habe mich damit auch mal beschäftigt. In Kalifornien ist ja die größte zusammenhängende Mandelplantage, über 600.000 Hektar. Und da braucht man 2 Millionen Bienenvölker für, die dort dann die Bäume bestäuben. Warum brauchen die noch die Bienen? Was machst du da anders?
Weil die noch dieses alte Sortiment meistens haben, okay. Eben noch nicht diese selbstfruchtbaren Sorten. Mhm. Die haben noch nicht umgestellt, vielfach.
Okay.
Und das ist in Kalifornien in der Tat, in Amerika, die größte Bienenwanderung, die es überhaupt gibt.
Ja, genau.
Ganz viele professionelle Imker, die mit LKWs quer durchs Land reisen, dorthin fahren. Aber das sind alte Sorten, Ferragnes zum Beispiel, die sind noch nicht selbstfruchtbar.
Ja.
Die sind auf die Fremdbefruchtung von mehreren Sorten angewiesen.
Genau.
Okay, da sind die ganz schön gekniffen da in Kalifornien, ne? Also wenn sie immer die Bienen brauchen, ist ja bei dir dann einfacher, ne?
Ja, aber das ist ja nur ein Aspekt ja. des Anbaus.
Der andere Aspekt ist der Wasser. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass
15.000 Liter.
15.000 Liter sind die aktuellen Zahlen, die Maya recherchiert hat. Braucht es für 1 Kilogramm Mandeln? Was für eine Zahl. Ist das bei deinen Mandeln auch so?
Also wir haben überhaupt keine Zusatzbewässerung. Und das geht bei uns eben wirklich so, weil wir noch diese Winterniederschläge haben, gute Böden haben. Nun muss man das auch alles relativieren. Also in Spanien redet man von 6.000 Litern mit Tröpfchenbewässerung. Und das Wasser ist ja nicht verloren. Also das Wasser bleibt ja im Kreislauf drin. In Kalifornien und in Spanien ist es natürlich so, dass das Wasser für die Entnahme in die Landwirtschaft ist direkte Konkurrenz zu der Wasserentnahme, die wir für uns Menschen brauchen. Also letztes Jahr wurde Barcelona mit dem Schiff versorgt mit Wasser und im Hinterland wurden an Plantagen bewässert.
Mhm.
Aber das Wasser ist ja nicht weg.
Also Wasser ist nicht das Problem. Ich dachte aber immer, so eine Mandel ist so die Sonnenfrucht. Die braucht so viel Sonne und jetzt leben wir in Deutschland. Ich weiß nicht, ob in Rheinhessen im Sommer den ganzen Tag die Sonne scheint und dann nachts, aber hier in Norddeutschland nicht. Wie kommt die mit so wenig Sonne klar, deine Mandel?
Also Kalifornien ist jetzt auch nicht, dass das unbedingt das ideale Klima für die Mandel ist. Also alle Obstbäume regeln ab 25 Grad eigentlich die Assimilation runter, weil sie sonst gar nicht so viel Wasser aus der Wurzel nach oben bringen. 25 Grad ist für alle Pflanzen an für sich so das Optimum von Temperatur. Das heißt, in Kalifornien scheint zwar die Sonne unentwegt, aber das heißt nicht, dass der Mandelbaum zur Höchstleistung aufläuft. Und das ist so ein Irrglaube. Das hat sich in Kalifornien eben entwickelt, weil sich da die ganze Industrie dazu entwickelt hat. Das ist die Probleme, die wir im Moment haben, dass wir gar kein Wissen über diese Kultur hier haben und ich mir jedes Wissen, jede Krankheit, jeden Krankheitsverlauf, jede Bekämpfung, jede Maschine für die Verarbeitung. Das Einfachste ist, so einen Mandelbaum anzupflanzen. Die Arbeit fängt danach an, die Ernte, das Trocknen, das Knacken, all das muss man ja bewerkstelligen. Und in Ländern wie der Türkei zum Beispiel, da kommen die nach der Ernte einfach auf den Boden, werden 10 Zentimeter hoch aufgeschüttet und dann trocknen die. Das können wir nicht. Wir müssen Trocknungsanlagen haben und das macht es bei uns dann wieder aufwendiger oder teurer. Mhm. Und insofern kann man das nicht ganz miteinander vergleichen.
Mhm. Nehmen wir uns mal mit, du hast gerade eben schon ein bisschen darüber erzählt, durch so ein Anbaujahr. Also ich glaube, du musst es erst einmal ganz schön lange durchhalten und erst mal warten, bis du das erste Mal überhaupt ernten konntest. Ich glaube, bei dir waren es nach 6 Jahren oder 4 Jahren, kannst du uns gleich mal sagen. Und dann möchte ich unbedingt hören, welche Aufgaben gehören dann dazu so im Jahr, damit wir es mal so vor Augen haben.
Naja, also wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel, nächste Woche bekommen wir 10.000 Walnussbäume, die kommen mit einem LKW, die werden dann gepflanzt, die werden mit der Maschine gepflanzt, das heißt, das läuft alles eigentlich automatisch, wir pflanzen 2.000 bis 3.000 Bäume am Tag, wow, mit 5 Leuten und dann sind die schon mal versorgt. Weiter im Winter steht Schnitt an. Die Bäume müssen geschnitten werden. Machen wir das meiste auch mit der Maschine. Die werden in Form geschnitten und alle paar Jahre gehen wir mit einer Motorsäge hin und korrigieren. Dann kommt das Frühjahr, da geht's los mit Pflanzenschutz zur Blüte. Da gibt's Pilzkrankheiten, Läuse, solche Sachen, die müssen kontrolliert werden. Zwischen den Reihen haben wir Gras, damit wir jederzeit in die Anlage können. Das Gras muss kurz gehalten werden, damit es keine Wasserkonkurrenz ist. Mhm. Und so kommen wir dann durch das Jahr dann durch. Mit unseren anderen Kulturen, Sauerkirschen zum Beispiel, fangen wir im Juli mit der Ernte an. Da haben wir 15 Tage Erntezeit und danach kommen die Zwetschgen und dann im Herbst, das fängt so ab 15. 20. September an, fangen die ersten Mandelsorten an reif zu werden. Dann kommen die Walnüsse, da hat man eine ganz kurze Erntezeit, so wie wir es machen, wenn wir sie nicht auf dem Boden haben wollen, sondern direkt vom Baum schütteln wollen. Da hat man circa 2 Wochen, mhm, und in dieser Zeit muss die gesamte Ernte eben vom Baum kommen und auch getrocknet werden.
Mhm. Aber jetzt nochmal zurück. Du hast damals angefangen, Mandeln und Walnüsse anzubauen.
Ja.
Und konntest du denn sofort ernten oder musstest du, wie Maja schon gefragt hat, musstest du erst warten, bis da was passiert und sitzt man da und dreht Däumchen und hofft, dass der Plan aufgeht?
Ja, also wir haben gehofft, dass der Plan aufgeht. Meine Mitarbeiter haben gesagt, du bist verrückt.
Kann ich mir vorstellen.
Never change a running system. Heute sagen sie, wenn wir das damals nicht mitgemacht hätten, wüssten wir nicht, wo wir in den nächsten Jahren bleiben würden.
Mhm.
Und bei den Walnüssen dauert es in der Regel, in der Tat sehr lange. Also wir haben 2018 die ersten gepflanzt. Da haben wir dieses Jahr nach 7 Jahren die erste richtige Ernte.
Okay.
Bei den Mandeln geht es etwas flotter, da hat man im 3. Jahr schon den Ertrag, dass man von der Ernte sprechen kann.
Es hört sich jetzt ja so an, nach der Ernte ist alles geschafft, aber eigentlich geht es ja da erst so richtig los. Sie müssen ja dann auch irgendwie verkauft werden. Seid ihr dann nicht teurer als das, was es da aus Kalifornien gibt bei uns? 80% im Supermarkt ist ja aus Kalifornien. Wie schafft ihr es da durchzukommen?
Wir sind vom Preis her ähnlich wie die Premium-Marken, die man so im Lebensmitteleinzelhandel kaufen kann.
Cool.
Was unser großer Vorteil ist, die Mandeln und Walnüsse, die aus Kalifornien kommen, kommen frühestens im März bei uns an. Das heißt, alles, was wir jetzt in der Vorweihnachtszeit essen, ist alte Ernte. Was wir jetzt dieses Jahr 25 kaufen, ist Ernte 24.
Das Kuhlager, der den ganzen Tag in sein Müsli schüttet.
Ist eigentlich trockener Kram. Und da sind wir von der Qualität viel besser, weil wir direkter sind.
Ah.
Also wir sind im Moment jetzt gerade, nächste Woche wird die erste Charge ausgeliefert an den Lebensmitteleinzelhandel.
Okay, also die sind da auch für offen und nehmen euch auch die Dinge ab.
Ja, die sind total jeck da drauf.
Jeck, das mögen wir.
Und wenn du jetzt eine Mandel aus deinem Betrieb in der Blindverkostung, eine Mandel aus einem kalifornischen Betrieb essen würdest, würdest du den Unterschied schmecken?
Ich denke ja.
Okay.
Allein vom Trocknen her.
Ja. Wie viel, damit ich mir mal eine Vorstellung davon machen kann, wie viel erntet ihr denn da? Also wie viel Kilo, wie viel Tonnen, wie muss man sich das in Lastern vorstellen?
Also bei uns im Betrieb ist das wie eine Operation am offenen Herzen. Wir haben die Hälfte der Betriebsfläche ist mittlerweile umgestellt. Also die Hälfte der, wir haben 100 Hektar mittlerweile mit Mandeln und Walnüssen, wo noch keine richtigen vollen Erträge jetzt kommen. Wir haben dieses Jahr ungefähr 40 Tonnen Walnüsse geerntet und 25 Tonnen Mandeln geerntet.
Wie, sag mal, so in so einem großen LKW, dass ich wie als
Stadtgenieß... Da passen 20 Tonnen rein. Also wir haben so einen Sattel mit drei Achsen, da passen 22 Tonnen drauf. Das ist so das, was man auf dem LKW transportieren kann.
Also zwei davon jeweils Mandeln. Wow.
Puh. Gut, unser Ziel sind mal 500 Tonnen Kerne zu machen, das ist ganz klar.
Groß denken, kleiner wird's von ganz alleine, habe ich auch gelernt mit meiner Band. Ja, und, ach, spannend.
Ja, voll. Aber es hört sich immer, ich finde, wenn du hier so sitzt, hört sich das alles mega einfach an. Es gibt kein Problem mit Regen, es gibt kein Problem mit Bienen, die bestäuben sich alle irgendwie selber. Was sind denn so deine Herausforderungen?
Meine Herausforderungen sind, dass das alles neu ist, dass mir keine Bank sagt, joho, wir finanzieren das. Mhm. Also die finanzieren heute lieber einen Kuhstall, da wissen sie, wie es geht, wie die Produktion von Mandeln und Walnüssen. Also wir haben jetzt gerade eine Knackanlage gekauft aus der Türkei, dann sind die auch aus der Türkei, das ist ja ein Drittlandstaat und wie ist das denn? Wie ist die Qualität, die da? Also man wird nur mit Fragen überhäuft.
Die man auch selber eigentlich noch für
sich
hat.
Die man selbst auch noch für sich hat. Ich war zwar zweimal dort in der Türkei, habe mir die angeguckt und so. Das Ding steht mittlerweile bei uns. Da können zwei Leute miteinander, also alleine eine Tonne Walnüsse in der Stunde knacken und fertig machen.
Ja, und wie sieht's aus mit Schädlingen, Krankheiten?
Schädlungen und Krankheiten bei den Walnüssen zum Beispiel, vor allen Dingen Masonina, das ist ein Bakterium, in nassen Jahren ein Problem.
Ah, das hätte ich mal als Landwort auch nehmen können. Wie heißt das?
Masonina. Und das andere ist die Walnussfruchtfliege, ein invasiver Schädling, den gab es bis 2012 in Deutschland gar nicht, den gab es im Mittelmeerraum und der sorgt im Moment dafür, dass diese Walnüsse, also der befällt die Walnuss im Ende Juli, Anfang August, dieser Schädling legt ein Ei unter diese Haut, unter die Plazenta und dann frisst die Larve, frisst sich in den Kern und zerstört den Kern, der wird dann schwarz. Das ist auch ein Grund, warum wir, oder der Hauptgrund, warum wir nicht biozertifiziert sind. Weil ich speziell diesen Schädling bekämpfen muss. Mhm. Also Bioland erlaubt zum Beispiel Kupfer. Das könnte ich gegen Masonina nehmen. Mhm. Aber erlaubt eben keine Insektizide oder wirksame Insektizide. Es gibt Insektizide im Bioanbau, aber die bauen sich innerhalb von 12 Stunden ab oder 24 durch Sonnenlicht. Mhm. Karate zum Beispiel, das ist im Bioanbau erlaubt, aber ist eben total empfindlich gegen Sonnen oder wird von der Sonne abgebaut.
Und was würde dann konkret mit der Nuss passieren? Also was kann man?
Die ist dann schwarz, die können sie nicht nehmen, die ist Matsch.
Okay.
Mist.
Also am Kaiserstuhl, was so wild am Wegesrand steht, bis zu 80% der Nüsse sind kaputt und schwarz.
Mhm. Und sag mal, wenn du jetzt quasi, du bist ja sowas wie Gründer, also du bringst etwas Neues in die Landwirtschaft hier in diesem Land ein und du hast vorhin über
Pionier, sagen wir
ja,
immer gerne.
Ja. Über die Probleme gesprochen. Was würdest du dir manchmal wünschen, weil ich habe das Gefühl, das ist ein wiederkehrendes Thema. Leute, die was versuchen wollen, die ein bisschen abseits der Wege neue Dinge ausprobieren wollen in der Landwirtschaft, die sagen immer, sie müssen sich mit Behörden rumschlagen. Erlebst du das auch und was würdest du dir wünschen für Leute, die was Neues probieren?
Boah, was würde ich mir wünschen für Leute, die was Neues brauchen? Also, ich meine, Gründen in Deutschland ist sowieso schon schwierig alleine. Das ist schon für sich genommen ein schwieriges Thema.
Deswegen machst du es ja auch nicht alleine.
Deshalb mache ich es nicht alleine, genau. Mein Problem, ja, ich bin natürlich auch, ich bin leidenschaftlicher Obstbauer. Ich kenne mich mit den Pflanzen aus, ich habe einen Blick für die Pflanzen. Und zum Beispiel ein Winzer, der mit auch mit einer Dauerkultur wie der Rebe, das ist was ganz anderes wie ein Obstbaum. Mhm. Das ist das eine. Und aber was ich natürlich nicht so gut kann, ist das Marketing, die Kommunikation. Als ich die ersten Nüsse gepflanzt hatte, war die Frage, was machst du jetzt mit den ganzen Nüssen? Wie verkaufst du die? Machst du das so wie bisher? Gehst du mit der Produktion an einen Großhändler und bietest die dem Großhandel an? Oder würdest du gern an den Konsumenten, an den Endverbraucher gehen? Und eigentlich wollte ich den Endverbraucher gerne haben. Und da habe ich eine junge Frau, Shari, eingeladen. Sie berät Landwirte bei der Selbstvermarktung, bei der Direktvermarktung und entwirft Homepages, entwirft Werbung für die. Mhm. Und
ganz wichtig, dass du auf dich aufmerksam machen kannst.
Mhm. Absolut, dass man sichtbar wird.
Ja.
Und haben sie eingeladen, dann sind wir 2 Stunden mal durch die Anlagen gefahren. Sie hat 500 Fragen gestellt oder 1000 Fragen gestellt. Ich weiß nicht, die 2 Stunden gingen wahnsinnig schnell rum. Und am Ende von den 2 Stunden habe ich gesagt, Shari, ich stehe jetzt hier an so einem Punkt, wo ich mich so ein bisschen entscheiden muss, wie machen wir weiter? Und ich muss Weichen stellen. Könntest du dir vorstellen, mit mir das gemeinsam zu machen? Ich den Anbau, du die Kommunikation und das Ganze bündeln wir in einem Unternehmen. Ich lasse jetzt mal 10 Tage Zeit, darüber nachzudenken und mit deinem Mann darüber zu sprechen. Und es hat keine 10 Tage gedauert. Nach 8 Tagen haben wir uns wieder getroffen. Und sie
Aber
hat
sie gesagt, hat dich schon ein bisschen zappeln lassen. So.
Nö. Es war mir, ich wollte, also letztendlich, als alter Kerl, wollte sie auch nicht da so irgendwo in ein Abenteuer stürzen, sondern ich wollte, dass sie sich das gut überlegt, weil ich weiß, dass der Weg steinig sein kann und Landwirtschaft nicht planbar ist. Mhm. Also das ist eigentlich das Allerschwierigste in der Landwirtschaft, auch für Banken oder so, wenn die sagen, machen Sie mal einen Plan. Ja, ich sage immer, dass der Plan, den ich Ihnen schreibe, der ist das Papier nicht wert, worauf da gekritzelt wird. Weil es kommt Frost, es kommt Hagel, es kommt
Dürre,
es kommt irgendwas. Und dann muss ich Ihnen sagen, ja, was ich da, das passt nicht. Und dann sagen Sie, ja, Sie haben ja Ihren Betrieb gar nicht im Griff.
Aber welchen Trends erkennst du im Nussanbau? Also, weil wenn man mal so auf die Zahlen schaut, dann sieht man ja, dass es in den letzten Jahren um 40% gestiegen ist, die Nachfrage nach Nuss. Was siehst du da für dich drin?
Also fast die 5% steigt der Nussverbrauch jedes Jahr. Und letztendlich auch Weltgesundheitsorganisationen alle loben im Prinzip die Nuss und den gesundheitlichen Wert der Nuss. Also diese ungesättigten Fettsäuren, die nicht dick machen, das wissen wir auch von den Italienern und von den Franzosen, die viel Olivenöl und so zu sich nehmen. Das sättigt, aber macht nicht dick.
Ja, und ja, also da würde ich vielleicht kritisch einhaken. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag nur Mandeln futter, werde ich wahrscheinlich auch dick werden. Also das sind ja Kalorien, die da verbraucht werden. Aber ich gebe dir recht, das sind ja sehr gute Kalorien, ungesättigte Fettsäuren, belasten nicht so den Herz-Kreislauf und so. Aber ja, die sind schon nahrhaft, ne?
Die sind nahrhaft, aber sie sättigen.
Ja, okay.
Also sie sättigen
und das Eiweiß drin.
Und das wurde früher ja viel auf Schiffen und so weiter, wurden Mandeln mitgenommen, um dauerhaft die Besatzung eben mit Proteinen und mit Fetten zu versorgen.
Ah, das wusste ich auch nicht. Ja.
Also wenn man so recherchiert, wie gesagt, ich habe für diese Kulturen viel im Internet recherchiert und viel da gesessen. Also es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und gerade unter jungen Leuten und auch Veganer oder Vegetarier brauchen diese Fette und brauchen auch diese Proteine.
Ja, ist auch ein Lifestyle-Produkt, das muss man mal sagen. Aber du warst vorhin stehen geblieben bei Shari. Du hast ihr 10 Tage Zeit gegeben, nach 8 Tagen hat sie sich gemeldet. Und was hat sie zu dir gesagt?
Ja, gerne. Sie liebt Lebensmittel und vor allen Dingen gute Lebensmittel. Und danach haben wir eben gemeinsam eine GmbH gegründet. Wir machen das so, mein Obstbaubetrieb produziert die Nüsse, erntet sie, trocknet sie und übergibt die getrocknete Nuss im Prinzip oder verkauft die getrocknete Nuss an unsere GmbH und die GmbH macht dann die weitere Verarbeitung wie Knacken, Rösten, Öl, Mousse und solche Sachen.
Ich wollte gerade fragen, was kann man alles aus Nüssen machen?
Was macht ihr denn alles draus?
Also wir knacken, wir haben jetzt eine Knackanlage für Mandeln, wir haben eine Knackanlage für die Walnüsse, wir verpacken in 250 Gramm, wir rösten die Mandeln und auch die Walnüsse. Wir lassen Mousse machen, also Mandelmus und Walnussmus.
Walnussmus?
Ja. Auch Mandelmehl.
Mandelmehl, so ja, das wollen wir, das ist auch, wenn man das Öl macht aus dem Presskuchen, da wird dann danach das, das Mehl gemacht. Und das ist glutenfrei und letztendlich hat super Backeigenschaften.
Mhm. Ich hänge noch ein bisschen bei Walnussmus, das höre ich zum ersten Mal. Wie kann man sich das auf Brot schmieren? Oder?
Das kann man kann es auch unter Salatsoßen machen, also in der Küche mitverwenden, ja. Letztendlich. Und ich hake noch mal ein, vorhin hast du mit den Walnüssen, auch mit Allergie, meine Tochter ist auch gegen Walnüsse allergisch und es gibt so, wir haben zum Beispiel so eine Walnusssorte Lara, die ist weniger allergen.
Ah.
Also das könnte auch sein, weil normalerweise frisch geerntete Walnüsse, wenn man die so von hier, so Bäumen isst, von die man so irgendwo hat, sind ja oft auch ein bisschen bitter.
Ja.
Und unsere Walnüsse sind das überhaupt nicht, die sind so mild buttrig.
Ich habe noch eine Frage zu Regionalität. Jetzt haben wir immer so viel von den Nüssen aus Kalifornien gesprochen. Wie weit vermarktet ihr denn eure Nüsse? Kannst du jetzt quer durch Deutschland beliefern?
Nein.
Oder lebt ihr ein regionales Konzept?
Nein, also
Nüsse von hier.
Nüsse von hier heißt, wir wollen wirklich Nüsse aus Deutschland verkaufen.
Mhm.
Es gibt viele Anbieter, die sie auch regional anbieten. Wenn man dann aber guckt, wo die Nüsse herkommen, kommen sie nicht immer alle aus Deutschland. Also da kommen ein paar aus Deutschland, aber der große Rest wird auch zugekauft. Wir haben uns wirklich auf die Fahne geschrieben, wir wollen deutsches Produkt verkaufen und das kann natürlich auch mal sein, dass wir Jahre haben mit Frost, wo wir dann weniger zu verkaufen haben. Wir sind noch nicht bundesweit, wir sind jetzt bei einer Lebensmittelhandelskette für ein Weihnachtsevent gelistet und ansonsten verkaufen wir über Hofläden. Also Hofläden, die unsere Nüsse mit ins Regal stellen und vermarkten. Und wir haben einen Online-Shop.
Ich frage mich, ist das nur etwas, was in Rheinhessen funktioniert? Oder wenn jetzt uns Landwirte hören in Süderbrarup in Schleswig-Holstein oder in der Nähe von Kloppenburg, könnten die auch Walnüsse anbauen und Mandeln?
Also es werden Walnüsse auch in Brandenburg angebaut und ja, das geht natürlich auch. Und in Rheinland-Pfalz ist im Moment, weil der Weinbau erlebt so eine schwere Krise, also gibt es einen Mandelgipfel, wo man vom Landwirtschaftsministerium Alternativen für Winzer bringen möchte. Also im Moment ist so ein Hype da drum und das geht sicherlich. Es kann natürlich die Risiken sind, vor allen Dingen, man muss natürlich geeignete Lagen haben. Bei uns in Rheinhessen
geht das. Das ist eine geeignete Lage.
Das Schwierigste ist der Spätfrost im Frühjahr.
Genau.
Rheinhessen hat insofern ein paar Vorteile, weil die Hivel, wie wir sagen in Rheinhessen, die Hügellandschaft, das ist ja so eine Flusslandschaft letztendlich mit 200 Meter hohen Hügeln. Und an den Hängen ist der Wein immer, schon immer, weil der Frost dann da abfließen kann. Und in den Tälern ist schon immer Ackerbau und Zuckerrüben und kein Wein. Und eben diese Lagen muss man suchen, diese Weinlagen oder heute auf dem Hügel obendrauf.
Gunststandorte.
Das sind diese Gunststandorte, genau. Und also ich kann keine Mandel oder keine Walnuss in diesen Tälern anbauen. Das wäre Quark.
Also da ist einiges möglich, zumindest bei euch. Und ihr steht ja gerade erst am Anfang. Wenn du sagst, ihr habt so 40 Tonnen jeweils und ihr wollt bis zu 500 Tonnen, wann wird denn das so sein? Was ist so dein Plan?
Auch möglichst schnell. Also der Zeitraum sind so 5 bis 6 Jahre, dass wir da hinkommen.
Ja.
Und wie viele Menschen braucht ihr dann in der Ernte? Also es hört sich jetzt alles sehr maschinell an. Du hast ja auch davon gesprochen, dass du aus der Türkei Maschinen gekauft hast. Aber ich bin mir sicher, du brauchst trotzdem noch viel Hände beim Verpacken, beim Verladen, wie viel braucht ihr da so?
Also letztendlich für die Ernte, wir brauchen bei den Erntemaschinen, wir haben mehrere von diesen Erntemaschinen, die wir eigentlich aus unseren anderen Kulturen auch haben, brauchen wir für jedes Team 3 Leute. Und ein Staplerfahrer sind 4 Leute. Wir fahren bei den Nüssen mit 3 Gruppen. Das heißt, da brauchen wir 12 Leute. Und dann brauchen wir zum Waschen, zum Schälen brauchen wir. Und für die Trocknung brauchen wir auch nochmal 5 Leute. Das ist so während der Ernte.
Ich wollte gerade sagen, das ist so die Erntezeit wahrscheinlich.
Das ist so die Erntezeit und danach werden sie eben gleich geknackt. Wie gesagt, das Knacken, das kann man alles automatisieren. Die Maschine, die wir haben, da ist ein Staplerfahrer mit einem Drehkranz, der schüttet da kistenweise das Zeug in die Maschine. Hinten kommen die geknackten Nüsse raus.
Aber auch die Schale oder wohin kommt die?
Die Schale wird separiert, die wird über große Zyklone abgesaugt. Das muss man sich vorstellen wie eine Reinigungsanlage für Getreide. Die Firma aus der Türkei ist eigentlich spezialisiert auf Getreidereinigungsanlagen und Feinsämereien, also Mohn, Sesam und solche Sachen reinigen die. Und das Spezialgebiet von denen sind eben noch Walnüsse zu knacken und zu reinigen.
Und hast du eine Verwendung dann für die Schale? Also kann man sich das im Kreislauf vorstellen?
Ja, wir haben Biomasseheizung, wo die Schalen verbrannt werden für die Trocknung. Wir haben einen 250 kW Ofen. Was in Spanien oder in Kalifornien viel gemacht wird, die Walnussschalen werden für Viehbetriebe als Einstreu genutzt.
Piekst du das nicht?
Entschuldigung. Also das ist wie Fakir.
Ich dachte mir so, okay, genau.
Das sind so. Also wenn man das, man muss es ja nicht reinmachen, aber wenn man das mit Kompost oder so mischt, dann piekst das auch nicht mehr. Und die Schalen, die entwässern gut. Das ist eine gute Drainage.
Ah, kommt nichts weg, wird alles wiederverwendet. Ne?
Oh, lecker. Ich habe jetzt irgendwie Lust auf eine Handvoll Mandeln.
Yes?
Ja!
Aber was bevor wir nach Hause heute gehen. Achso, ja, genau. Was habe ich gelernt?
Was nimmst du mit als Fazit?
Ich freue mich, dass man hier in der deutschen Landwirtschaft immer wieder neue Wege findet und das auch irgendwie aufgeht. Du bist jetzt ein Beispiel dafür, dass du neben den Bestandsbäumen, die du vorher schon hattest, jetzt die Nüsse ausprobierst und da auch deinen Absatzmarkt für findest. Das ist ja immer so das Wichtigste. Dass es wächst, ist das eine, aber dass man es auch vermarktet bekommt, ist das andere. Und dass das aufgeht und du eine gute Partnerin dafür gefunden hast, ne, ist auch immer ganz wichtig. Das freut mich total.
Und ich habe mehrere Sachen heute gelernt. Also, dass das, was wir jetzt an Weihnachten im Regal finden und kaufen, dass das eigentlich schon ein Jahr alt ist. Das ist meine, gut zu wissen. Ändern kann man ja trotzdem fast nichts. Es sei denn, man kauft den Kram von Peter Frisch, dann ist was anderes. Aber das hat mich verblüfft. Und dass es überhaupt möglich ist, in Deutschland Mandeln anzubauen. Also ich weiß, dass die Leute immer nach Mallorca fliegen, oh, die Mandelblüte, und da sieht man die Mandelbäume und man steht immer davor und denkt, ach, sowas ist in Deutschland gar nicht möglich, das passiert nur unter der mediterranen Sonne Spaniens und so. Und jetzt sitzt hier Peter aus Rheinhessen und sagt mir, nö, es geht hier viel besser. Also, oder zumindest genauso gut. Faszinierend.
Wer weiß. Aber man hört auch raus, dass es schwierig ist, an die Maschinen zu kommen. Also so ein bisschen Pionier zu sein, ist auch nicht das Einfachste.
Und wer weiß, vielleicht finden wir uns alle in 10 Jahren am Hof von Meier Mogwitz zum Mandelblütenfest wieder.
Ja, vielleicht. Oder man sagt, Rheinhessen ist doch der Ort, wo alle Mandeln herkommen.
Ja.
In Deutschland.
Ach toll. Ja, Mandelanbau und das in Deutschland. Spannendes Thema. An dieser Stelle muss ich noch mal ein bisschen Werbung machen für eine andere Show. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom WDR von der Lokalzeit Landschaft haben sich auch mal wieder ein spannendes Thema geschnappt. Und ihr erinnert euch, früher war es ja in Deutschland üblich, dass die Küken, die männlichen Küken getötet wurden. Ist jetzt ein wahnsinniger Themensprung.
Ja,
aber
unsere Weihnachtsfolge, du machst Sachen.
Ja, aber ich muss darauf hinweisen, das ist jetzt Gott sei Dank verboten seit 2022. Die männlichen Küken werden nicht mehr getötet. Aber was macht man jetzt? So. Und jetzt hat sich ein cleverer Mensch ausgedacht, dass man mit KI und technischen Hilfsmitteln im Ei schon bestimmen kann, ob es ein männliches Küken wird oder ein weiblichen oder ein weibliches. Und darüber lernt ihr sehr viel in der neuen Ausgabe von Landschaft. Kein Küken töten dank KI. Gibt auch so einen kleinen Blick in die Zukunft, wie sich Landwirtschaft weiterentwickelt. Auch ein bisschen unser Thema von heute. Wir haben euch das Ding in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr mal reinklicken und reingucken. Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich.
Hack die Post.
Uns hat eine weibliche Hekti geschrieben und Peter, ich würde mich freuen, wenn du auch mit antworten würdest, aber ich lade auch alle anderen Hektis, die hier zuhören, auch dazu ein. Vielleicht finden wir ja gemeinsam eine tolle Antwort. Und zwar lobt sie erstmal unseren Podcast, aber das mache ich jetzt nicht. Man soll sich ja nicht immer selber loben, aber sie hört sehr gern rein. Und dann schreibt sie, ich selbst bin 18 Jahre alt und wohne mein komplettes Leben schon in München. Aber seitdem ich ein kleines Mädchen war, schlägt mein Herz für die Landwirtschaft, vor allem für die Milchviehhaltung. Durch wochenlange intensive Praktika habe ich auf einigen Betrieben auch schon Eindrucksvolles erleben dürfen. Mein Traum, einen eigenen Hof aufzubauen, hört sich dennoch immer sehr unrealistisch an. Ist das wirklich so? Eine Folge über Menschen, die nicht aus einer traditionellen Bauernfamilie stammen, oft aus der Stadt kommen, aber den Entschluss fassen, sich einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen, das wäre doch mal eine Story wert. Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne klären, ist es möglich, als jemanden, der nicht von einem landwirtschaftlichen Betrieb kommt, in diese Richtung zu gehen? Was wäre deine Antwort darauf?
Es ist nicht 100% ausgeschlossen, aber es ist sicherlich sehr schwierig. Ich kriege das gerade so mit. Mein Sohn, auch studierter Landwirt, würde gerne mit Tieren auch arbeiten, mit Ziegen. Also es ist eben ganz, ganz schwierig, dort einen Einstieg dann so zu finden. Es ist aber nicht ausgeschlossen.
Ja.
Also es gibt ja Betriebe, die auslaufen und die muss man gerade finden. Es muss dann wieder menschlich passen. Aber das ist wie Vater und Sohn oder Vater und Tochter, also in der Familie eine Übergabe. Das geht nicht in jedem Betrieb gut. Speziell für jemanden, der aus der Stadt kommt, der es nicht gewohnt ist, das ganze Jahr mit Wind und Wetter und Schmutz, die in der Landwirtschaft immer da ist, umzugehen, denke ich, ist es wichtiger, eine Ausbildung zu machen, praktisch zu arbeiten, möglichst vielleicht auch auf mehreren Betrieben, weil Betriebe sind auch oft eingefahren in einem Weg, da lernt man nur den einen Weg kennen und das Studium, denke ich, ist zu theoretisch für jemand, der praktisch in der Landwirtschaft arbeiten will.
Sie schreibt ja auch schon, dass sie schon viele Praktika gemacht hat. Also kennt sie ja schon den einen oder anderen Betrieb und vielleicht ist es da ja auch möglich, eine Ausbildung zu starten. Ich bin ja immer sehr gerne, ich würde selbst über mich sagen, positiv. Manche sagen vielleicht naiv, aber ich möchte mir gerne positiv Menschen anschubsen. Und ich würde sagen, wenn da schon genügend Leidenschaft bei ihr ist, dann wird sie auch ihren Weg finden. Sie muss natürlich, jetzt sage ich schon muss, es wäre natürlich gut und ratsam, erstmal eine Ausbildung zu machen oder auch Landwirtschaft zu studieren. Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Wege. Und ich finde du, und deswegen wollte ich auch unbedingt, dass du mit antwortest, bist ja ein Beispiel dafür, dass es geht. Denn deine Geschäftspartnerin kommt ja nicht aus der Landwirtschaft und hat jetzt trotzdem auf deinem Betrieb damit zu tun und trägt auch eine Verantwortung dafür und ihr habt eine GmbH zusammen und all das ist ja beispielsweise ein Weg, wie es sein könnte. Und es gibt den vor- und nachgelagerten Bereich und es gibt Betriebe, die keine Nachfolger finden. Ich würde auch immer raten, mich in das Netzwerk zu werfen, zu schauen, gibt es irgendwo landwirtschaftliche Familienbetriebe, Vereine, wo man eintreten kann, wo man viel mit Landwirten in Berührung kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da Wege gibt. Und wir werden eine Person einladen, die uns davon erzählt, wie sie es gemacht hat.
Sie hörten Maja Mogwitz, Berufsberatung Landwirtschaft, mit einem flammenden Plädoyer diesen Beruf einzuschlagen. Schreibt uns auch mal, wenn ihr eine Frage habt, wenn euch was interessiert und ganz besonders interessiert uns eure Meinung zur heutigen Folge. Es ging ja heute um Nüsse, Walnüsse, Mandeln. Schreibt uns mal, was habt ihr heute gelernt? Guckt ihr jetzt Mandeln anders an? Wollt ihr vielleicht irgendwann mal nach Rheinhessen zur Mandelblüte, weil ihr nicht nach Mallorca fliegen wollt? Schreibt uns mal über 63hektar@ndr.de.
Und ich, liebe Hektis, würde mich freuen, wenn ihr auch eine Antwort hättet für unsere weibliche Hekti, die uns hier gerade geschrieben hat, aus München. Was würdet ihr raten?
Das war's für heute von 63 Hektar. Und ich finde, wir verabschieden uns mit einem kleinen lustigen Liedchen mit unserer.
Oh, nee.
Doch, ich will das jetzt. Also Leute, wir sind alle nichts anderes als.
Oh, ich bin ein taubes Nüsschen, yeah. Du bist ein taubes Nüsschen, yeah. Wir alle sind taube Nüsschen, yeah.
Taube Nüsschen, yeah. Vielen Dank fürs Reinhören. Tschüss.
Tschüss.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mogwitz.